Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei Radio Horeb, die, die Sie jetzt zufällig eingeschaltet haben und auch die, die Sie ganz bewusst an den Radioexerzitien dieses Jahres teilnehmen. Es geht um das Gleichnis vom Feigenbaum, das Jesus uns im 13. Kapitel bei Lukas erzählt. Der Feigenbaum, der keine Früchte bringt und mitten im Weinberg Gottes steht. Der Weinberg, diese kultivierte, edle Fläche, und der Feigenbaum, der eigentlich gar keine Kultivation braucht, er wächst ja wild. Die Frage stellt sich, was dieser Baum eigentlich in dem Weinberg soll. Hat er überhaupt eine Berechtigung, da zu stehen? Jetzt in dieser Stunde möchte ich mit Ihnen versuchen, etwas tiefer einzudringen in dieses Bild. Einfach mal hinzuschauen, was ist denn dieser Feigenbaum in der Welt und in uns vielleicht? Der Weinberg, das kann ja die Welt sein, das Aktionsfeld Gottes und der Menschen, das, was Kultivierung braucht und was durch Gott Kultivierung erfährt. Und auf der anderen Seite dieser Feigenbaum, dieser wild wachsende Baum, der zwar gute Früchte bringt, aber wenn er denn keine bringt, stellt sich die Frage, was dieser Wildwuchs da soll. Es hört sich vielleicht etwas brutal an, wenn der Herr des Weinberges sagt, wenn er keine Früchte bringt, dann hau ihn um. Das hört sich so an, ja, Früchte, wenn ich dieses Bild vom Baum auf mich übertrage, es werden Früchte erwartet, na, hoffentlich kann ich die richtigen Früchte vorweisen, sonst werde auch ich umgehauen. Evangelium ist frohe Botschaft. Ich versuche mit Ihnen zusammen in dieses Bild einfach etwas tiefer einzudringen. Der Feigenbaum im Weinberg. Der Feigenbaum im Weinberg unserer Seele, das kann alles das sein, was wildwüchsig ist, was sich nicht kultivieren und zähmen lassen will, was widerspenstig bleibt, das, was sich nicht einfügen will, das, was bei allem guten Willen, bei aller Kultur, die wir durch Erziehung und durch Religion und wodurch auch immer erhalten haben, was sich da eben nicht einfügt, was wir peinlichst vielleicht zu verhindern suchen und uns darüber ärgern, dass es dennoch da ist, dieser Wildwuchs in den Gedanken, in unseren Empfindungen, in unseren Lebenseinstellungen. Vielleicht äußert sich das sogar manchmal in Worten und in Taten. Auf einmal bricht da etwas aus uns heraus und alle denken und staunen. Du lieber Gott, zu welchen Ausbrüchen ist der oder die denn in der Lage? Was aus uns herauskommt, ist immer vorher in uns drin, in unserem Herzen oder in unseren Gedanken. Der Feigenbaum im Weinberg, der keine Früchte bringt. Und wenn ich an den Baum denke aus dem Traum des Nebukadnezar im 3. Kapitel bei Daniel. Da wird von dem Baum gesprochen, diesem prächtigen Baum, der ja auch der Baum des Stolzes ist. Und Daniel deutet ihm diesen Traum, dieser Baum des Stolzes muss gefällt werden. Ja, welche Bäume des Stolzes und der Wurzelsünden und unguter Triebe oder Umgängen mit den Trieben. Was ist da an Wildwuchs, was ist da an Bäumen des Stolzes in uns, was da alles weg muss? Zur Gewissenserforschung kommen wir zu einem späteren Zeitpunkt, aber ich will einfach versuchen, die Deutung dieses Gleichnisses in diese Richtung auch zu führen. Was gibt es da an Wildwuchs, der keine Früchte bringt oder wenn, dann schlechte? Was gibt es da in uns? Im Galaterbrief, im 5. Kapitel lesen wir von den Früchten des Geistes im Vergleich zu den Früchten des Fleisches. Die Werke des Fleisches oder die Früchte des Fleisches, so könnte man den Wildwuchs im Garten unserer Seele bezeichnen. Da heißt es hier im Vers 19, Kapitel 5, Galaterbrief bei Paulus, die Werke des Fleisches sind deutlich erkennbar. Unzucht, Unsittlichkeit, ausschweifendes Leben, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Jähzorn, Eigennutz, Spaltungen, Parteiungen, Neid und Missgunst, Trink- und Essgelage und ähnliches mehr. Ich wiederhole, was ich euch schon früher gesagt habe, wer so etwas tut, wird das Reich Gottes nicht erben. Mit Blick auf das Gleichnis vom Feigenbaum, diesem wild wachsenden Baum in diesem Kulturgarten, übertragen auf unsere Seele, da sehen wir die Früchte des Fleisches, die Paulus hier aufzählt. Zunächst einmal bedeutet es, dass wir uns absetzen müssen von diesen schlechten Früchten, von den Früchten, die zu nichts Gutem führen, die eher zerstörerisch sind, unser eigenes Leben, aber auch Beziehungen und das Leben und das Glück anderer. Und außerdem ist es ein mangelhaftes Zeugnis, gerade für die, die den Anspruch erheben, zu Christus zu gehören. Also der Wildwuchs in der eigenen Seele. Das fünfte Kapitel im Galaterbrief geht so weiter. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Hier geht es um die Früchte des Geistes, auch das wird zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal eine Rolle spielen. Hier nur erst einmal der Hinweis, es geht bei den Früchten, die der Baum eigentlich bringen sollte, wenn er denn schon im Kulturgarten unserer Seele steht. Das, was in uns ist, das soll eben diese Frucht des Geistes hervorbringen. Wenn wir genau hinhören, dann handelt es sich nicht um Aktionen. Es handelt sich nicht um Talente und Fähigkeiten, die wir einbringen müssen, die wir vorweisen müssen, sondern es geht um Geisteseinstellungen, um Grundhaltungen der Seele, die Liebe, die Freude, die niemals aufhört, der Friede, der unzerstörbar ist, die Langmut, also diese Geduld mit uns selbst und mit anderen, so wie Jesus, der Weingärtner, ja auch die Geduld hat mit diesem Baum im Weingarten, auch wenn er keine Früchte bringt. Er sorgt um ihn, er gräbt das Erdreich um die Wurzeln auf, er düngt. Er hat Sorge um diesen Baum, er gibt ihm eine Chance, vielleicht eine letzte, aber immerhin, er gibt ihm die Chance. Und dieses Bild ist ja ein dauerndes Bild. Das heißt, solange wir leben, dürfen wir davon ausgehen, dass Jesus uns diese Chance einräumt, dass er sie für uns erwirkt beim Vater. Jesus gibt uns eine Chance bis zum letzten Atemzug. Wir können jederzeit zu ihm zurückkehren. Wir müssen, wenn wir Früchte bringen wollen, nicht Taten vorweisen, sondern in erster Linie eben diese Haltung des Geistes. Soweit also jetzt erst einmal zum Galaterbrief, wo es zwar um die Werke des Fleisches geht, das sind dann tatsächlich Handlungsweisen, aber wenn er von den Früchten des Geistes spricht, geht es um Grundhaltungen. Jetzt schaue ich mit Ihnen ins Lukas-Evangelium, wo es auch um den Baum geht, das Bild des Baumes. Es geht um Johannes den Täufer und seine Predigt am Jordan. Das Volk, also drittes Kapitel bei Lukas, Vers 7 folgende. Das Volk zog in Scharen zu ihm hinaus, um sich von ihm taufen zu lassen. Er sagte zu den Schriftgelehrten und Pharisäern, ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn gelehrt, dass ihr dem kommenden Gericht entrinnen könnt? Bringt Früchte hervor, die eure Umkehr zeigen und fangt nicht an zu sagen, wir haben ja Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann aus diesen Steinen hier Kinder Abrahams machen. Schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der keine gute Frucht hervorbringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Drastische Worte also des Propheten Johannes, der da am Jordanufer steht und die Menschen tauft. In Scharen kommen sie, obwohl Johannes in drastischer Sprache auf die Menschen zugeht. Es ist prophetische Sorge um den Menschen. Ihr habt die Chance, kehrt um, aber bringt auch entsprechende Frucht hervor. Der Baum, der diese gute Frucht nicht bringt, hat bereits die Axt an seiner Wurzel. Das hört sich nach Drohung an, nach Bedrohlichkeit, aber ich bleibe dabei, das Gleichnis vom Feigenbaum ergänzt das Ganze durch den persönlichen Einsatz Jesu Christi. Er erwirkt uns die Chance. Trotz des Drängens der Zeit, er erwirkt uns die Chance, umzukehren, in unserem Herzen uns an den Vater zu hängen. Und im siebten Kapitel des Matthäus-Evangeliums, im Rahmen seiner Bergpredigt, lesen wir in den Versen 15 folgende. Hütet euch vor den falschen Propheten. Sie kommen zu euch wie harmlose Schafe, in Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Erntet man etwa Dornen, von Dornen Trauben oder von Disteln Feigen? Jeder gute Baum bringt gute Früchte hervor, ein schlechter Baum aber schlechte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte hervorbringen und ein schlechter Baum keine guten. Jeder Baum, der keine guten Früchte hervorbringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. An ihren Früchten also werdet ihr sie erkennen. Auch in der Predigt Jesu also dieser einerseits drastische Hinweis, dass die Früchte darüber entscheiden, ob jetzt im Bild gesprochen der Baum meines Lebens umgehauen wird oder nicht. Dabei ist es aber nicht die Strafe Gottes, die uns da droht, sondern es ist unsere eigene Entscheidung. Denn das Leben im Stolz, das Leben für sich, das exklusiv sein wollen, sich verweigern, die guten Früchte hervorzubringen, die ja zunächst einmal geistliche Grundhaltungen sind, diese Verweigerung ist es, die eigentlich das Verdorren des eigenen Lebensbaumes zur Folge hat. Die Axt, die das letzte Gericht meint, ist dann ja eigentlich nur noch eine Bestätigung dessen, was ich ja in meiner Entscheidung über mein Leben gezogen habe. Diese Einladung Jesu, auch durch Johannes den Täufer, ist im Grunde die Liebe Gottes, die uns ins Dasein gerufen hat und die uns auch heimruft, die uns immer wieder anruft, komm zu mir, komm nach Hause, Kind Gottes, sei mein, gehöre mir. Wir werden es noch hören in den nächsten Tagen, diese Früchte, die dann dabei herauskommen, die Früchte des Geistes, so lehrt der Galaterbrief, sind ja Früchte, die der Baum bringt, die wir gar nicht produzieren müssen, sondern die dann einfach eine logische Folge dieser Hinwendung zu Gott sind. Weil wir dann anfangen zu spüren in dieser Liebe, womit beleidige ich Gott und womit diene ich ihm. Und ich werde mich immer für das entscheiden wollen zumindest, was ihm dient. Und was Gott dient, dient auch mir zum Heil. Wir selber also entscheiden letzten Endes über Heil oder Gericht in unserem Leben. Durch unsere Grundentscheidung und die Maßstäbe werden uns gesetzt. Hier im Gleichnis, das Jesus uns erzählt vom Feigenbaum im Weinberg, geht es aber um einen guten Baum, der nicht etwa schlechte Früchte bringt, sondern gar keine. Der Baum des Stolzes aus dem Buch Daniel kündigt sich auch hier an. Der Baum, der an sich selbst interessiert ist und der sich protzig und demonstrativ vor alle stellt, dem es um sich geht und nicht darum, dass andere von seinen Früchten satt werden können. Der Baum des Stolzes also. Der Baum, der gute Baum, der zwar wild wachsend ist, aber dennoch ein guter Baum, der aber keine Früchte bringt. Im Gleichnis vom Sämann im Markus-Evangelium, 4. Kapitel, hören wir noch einen anderen Aspekt. Es gibt den guten Samen, das Wort Gottes, so lehrt Jesus selbst in der Auslegung dieses Gleichnisses. Der gute Same, der bringt nicht automatisch die guten Früchte hervor, sondern er braucht das entsprechende Erdreich. Das eine fällt unter die Dornen, hören wir, die Sorgen des Alltags ersticken diese Saat. Das andere fällt auf dürren Boden oder auf den Weg, die Vögel des Himmels kommen und fressen den Samen auf. Das nächste fällt auf warmen Boden, aber das Erdreich ist nicht tief genug. Es kann keine Wurzeln fassen und verdorrt. Und so sagt Jesus verschiedenste Möglichkeiten, wie das gute Wort Gottes, der gute Same, auf falschen Boden fallen kann und dann doch nicht zur guten Frucht bringt. Also der Automatismus guter Same gleich gute Früchte ist nicht unbedingt gegeben. Das Wort Gottes, der Same Gottes, geht da auf, wo das Erdreich stimmt, wo unsere Seele sozusagen wie ein Erdreich gepflügt ist und frisch vorbereitet, um dieses Wort Gottes aufzunehmen. Auch darum soll es ja in diesen Exerzitien gehen, denn das Erdreich unserer Seele zu bestellen und vorzubereiten, zu pflügen und zu düngen, dass der Same Gottes darin aufgehen kann. Und dann, sagt Jesus, bringt dieser Same 30 und 60 und 100-fache Frucht. Also vielfältig ist dieser Gedanke an die guten Früchte, wenn wir Johannes den Täufer hören, Matthäus in seiner Bergpredigt oder eben in diesem Gleichnis vom Sämann. Und den Gipfel bildet sozusagen das 12. Kapitel bei Johannes wo Jesus vom Weizenkorn spricht. Das Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt, um reiche Frucht zu bringen. Jesus meint damit natürlich die Hingabe seines eigenen Lebens. Und die Frucht seines Lebens wird das Heil für die Welt sein, die Erlösung, die Vervollkommnung. In Christus haben wir den Sieg und dieser Sieg Gottes, die stärkste Frucht des Kreuzes also, ist das Hingeben des eigenen Lebens. In der Hingabe steckt schon die Grundvoraussetzung für die reichste Frucht, die wir uns überhaupt erhoffen können. Gott entäußert sich, Gott gibt sich hin. Und das nicht nur in der Menschwerdung Jesu, sondern im Grunde ist das diese Grundhaltung Gottes, diese innere Dynamik Gottes. Er gibt sich hin. Gott, der Vater, verliert sich in den Sohn. Der Sohn tritt durch den Geist in die Welt. Und durch den Geist wird auch wieder zurückgeführt zum Vater. Also diese innere Dynamik der Liebe Gottes. Gott ist Hingabe. Gott ist Selbstentäußerung. Und dabei verliert er sich nicht, sondern er gewinnt. Er bleibt der, der in Ewigkeit ist. Die Liebe verliert sich nicht, indem sie sich gibt, sondern sie wird stärker, sie wird reicher. So wie auch körperliche Kräfte, die wir bis an den Rand der Möglichkeiten ertüchtigen, diese körperlichen Kräfte werden ja mehr, indem wir uns der Plackerei und der Anstrengung der sportlichen Ertüchtigung anheimgeben. Diese Hingabe aus Liebe, das, was Jesus am Kreuz für uns tut, die Verwirklichung dessen, was er im Bildwort vom Weizenkorn sagt, das stirbt, um reiche Frucht zu bringen. Das ist das Geheimnis der Liebe Gottes. Diese Hingabe an Gott und die Menschen, dass nur noch Liebe da ist. Und wenn sie gekreuzigt ist und wehrlos, in der wichtigsten Stunde seines Lebens ist Jesus unaktiv. Das schließlich sollte uns deutlich machen, dass Gott nicht in erster Linie Tat und Handlung von uns erwartet, sondern die Bereitschaft zur Hingabe aus Liebe. Das ist der Same, mit dem Kirche wird. Das ist der Same, durch den die Welt erneuert und gerettet wird. Wenn es um die Verbundenheit mit Jesus geht, dann schauen wir auf das 15. Kapitel bei Johannes im Vers 4. Da wird von der Rebe gesprochen, die aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie mit dem Weinstock in Verbindung bleibt. Christus, der Weinstock, wir, die Reben. Christus, der Weinstock, will, dass wir Frucht bringen. Nicht aus moralischer Forderung heraus, so wie überstrenge Eltern von ihren Kindern immer die Leistung erwarten und wehe, sie erbringen diese Leistungen nicht, dann wird Strafe oder Liebesentzug angesagt, sodass sich ein Perfektionismus oder eine Angst ergibt, eine Angst nicht zu genügen, eine Angst, die Dinge nicht richtig zu machen. Diese Frucht, die Jesus erfordert, die fließt ja sozusagen durch ihn, durch den Weinstock fließt ja der Saft der Erde, der Lebenssaft Gottes, bevor er in die Rebe dringt, um sie zu reicher Frucht zu bringen. Das heißt, die Frucht, die die Rebe bringt, ist die Frucht aus dem Weinstock. Dieses wunderschöne Bild ist auch noch wieder ergänzend für das richtige Verständnis dessen, was Jesus hier in dem Bildwort vom Feigenbaum im Weinberg sagt. Der Feigenbaum soll seine Chance haben. Jesus ist der Winzer, der Gärtner, der sich bückt, der sich beugt, so wie bei der Fußwaschung, und der den Menschen zu Diensten ist. Und der eine Engelsgeduld hat mit unserer störrischen Lebenshaltung, wenn wir es nicht einsehen wollen oder können. Jesus müht sich. Er ist gleichzeitig der Anwalt beim Vater, der uns immer noch einen Aufschub erwirkt. Komm, gib ihm eine Chance. Aber Kind Gottes, nutz diese Chance. Nutz die Chance deines Lebens. Du hast nur das Heute. Du weißt nicht, ob du den morgigen Tag erlebst. Das ist doch keine Drohbotschaft, sondern das ist doch der Aufruf einer Liebe, die einzige Sorge hat, wie kriege ich diese Seele, dieses Kind Gottes zu mir nach Hause. Es ist nicht die angedrohte Strafe, die uns zum Handeln antreibt, sondern diese Liebe Gottes, die wir erahnen und im Innersten erspüren müssen, um zu begreifen, auf welchem Weg wir denn da eigentlich sind. Es ist die Liebe Gottes, die uns drängt, sagt Paulus an anderer Stelle einmal. Also diese Bildworte, die ich jetzt gewählt habe, als Ergänzung zu dem Bild von dem Feigenbaum, der im Weinberg steht und keine Frucht bringt. Jesus gibt sich alle Mühe, damit die Frucht kommt. Wenn wir uns entscheiden, wie eine Rebe am Weinstock zu bleiben, dann wird diese Frucht automatisch kommen. Denn Jesus sorgt dafür, dass das Wasser des Lebens, der Quell des Lebens in uns hineinsprudelt und uns mit dem Lebenssaft, mit der Kraft Gottes erfüllen wird. So spüren wir also, dass es hier nicht um eine moralische Forderung geht. Nun bring endlich deine Frucht. Nun zeig endlich diese Früchte deiner Umkehr. Wenngleich das in der Folge dann irgendwann auch zutage treten muss. Die innere geistige Frucht, die du bringst in der Entscheidung für Christus, in seiner Liebe am Kreuz, in seinem Heilshandeln, diese geistige Grundhaltung in dir, die muss ja auch irgendwann nach außen dringen. Und das hören wir dann, wenn die Menschen, die Johannes zugehört haben im 3. Kapitel bei Lukas, wenn sie also gehört haben, die Axt ist bereits an die Bäume gelegt, also an die Bäume, die keine Frucht bringen, dann fragen sie ihn plötzlich, was sollen wir also tun, steht hier im Vers 10. Johannes antwortete ihnen, wer zwei Gewänder hat, der gebe eins davon dem, der keins hat. Und wer zu essen hat, der handle ebenso. Also auch hier ist nicht in erster Linie irgendwas gemeint, du musst jetzt was aufbauen, du musst jetzt mit dem Pfund wuchern, das du hast, sondern teil einfach. Teile das, was du hast, und wenn es noch so wenig ist, bring das ein, was du hast und was du kannst. Deine 100%, teile es mit dem in der Not, ob es jetzt materielle Not ist oder geistige Not. Dann heißt es hier, es kamen auch Zöllner zu ihm, um sich taufen zu lassen und fragten, Meister, was sollen wir denn tun? Die Zöllner waren ja häufig Juden im römischen Staatsdienst und sie galten als öffentliche Sünder und unrein. Interessant ist, dass die Gruppe dieser öffentlichen Sünder hier auch bei Johannes auftritt. Und sie kriegen es nicht um die Ohren geschlagen, sondern sie kriegen voller Liebe und Sorge gesagt, verlangt nicht mehr, als festgesetzt ist. Verlangt nicht mehr, als festgesetzt ist. Also nehmt nicht ungerechten Reichtum an. Lebt von dem, was ihr habt. Aber die Tatsache, dass diese Zöllner, diese öffentlichen Sünder hier überhaupt erwähnt werden, zeigt uns, dass Gott gar nicht darauf schaut, ob einer bei den Menschen als öffentlicher Sünder gilt, sondern auch der, der sich von Gott anrühren lässt und sogar in diesem Beruf als Zöllner bleibt, hat eine Chance vor Gott. Aber bring eben die Frucht hervor, die Frucht der Liebe. Nicht einer besonderen Leistung, sondern hier ist es ja eigentlich mehr der Verzicht auf einen übermäßigen Verdienst, auf korruptes Geld. Und dann wird hier noch eine Gruppe angeführt. Auch Soldaten fragten ihn, was sollen wir denn tun? Soldaten, ebenfalls teilweise Juden im römischen Staatsdienst. Auch die stehen also unter den Getauften. Auch sie gelten als Verräter, als Unreine, als öffentliche Sünder. Was sollen wir denn tun? Und auch sie bekommen ihre Chance. Misshandelt niemanden, erpresst niemand. Begnügt euch mit eurem Sold. Selbst diejenigen, die im römischen Staatsdienst sind und da auf brutale Weise manchmal für Ruhe und Ordnung sorgen müssen, selbst sie erhalten vor Gott eine Chance. Der Feigenbaum in Weinberg lässt grüßen. Wir alle haben eine Chance. Ob es sich um den Wildwuchs in unserem Herzen handelt oder den Wildwuchs in der Welt. Gott hat eine unglaubliche und eine unendliche Geduld mit der Bereitschaft der Menschen, sich doch endlich zu ihm zu bekehren. Und nur dadurch werden Früchte in uns heranreifen, die zunächst mal verborgen in unserem, im Inneren unserer Seele da sind und dann sich aber auch Bahn brechen in einem mitleidigen, erbarmenden Verhalten Menschen gegenüber, in der Bereitschaft, mit ihnen zu teilen, die Not zu teilen und zu lindern. Aber auch sogar die Menschen, die in den Augen anderer wenig oder keine Chance haben, selbst die erhalten ihre Chance vor Gott. Jesus selber ist es, der sich neigt vor dem, der eigentlich keine Chance hat. Ich bin gekommen, die Sünder zu berufen. Ich bin gekommen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Jesus also hat Erbarmen, unendliches Erbarmen mit denen, die noch oder schon wieder auf der falschen Spur sind. Er selber müht sich. Christus ist einer, der sich beugt und sich müht. Noch einmal, die größte Frucht, die wir uns überhaupt erhoffen können, die unser Leben hervorbringen soll, ist die Frucht der Liebe. Und um die zu lernen, müssen wir immer und immer wieder auf das Kreuz Jesu Christi schauen. Diese ständige Erinnerung in unseren Räumen, in unserer Wohnung, vielleicht auch hier und da noch in öffentlichen Gebäuden, in Krankenhäusern auch häufig noch. Dieses Kreuz als ständige Erinnerung, schau auf ihn, der alles gegeben hat und in der wichtigsten Stunde seines Lebens die verkörperte Liebe war, indem er nicht aufgehört hat, für die zu beten, die ihn verfolgen und die zu segnen, die ihn verfluchen. Jesus hat die Liebe durchgehalten bis zum letzten Atemzug. Und dann heißt es, hauchte er seinen Geist aus. Nicht um zu sagen, er gab sein Leben auf, sondern er haucht im wahrsten Sinn des Wortes seinen Geist aus. Da ist kein Raum mehr für dämonische Versuchungen oder Kräfte, sondern das ist der reine Geist der Liebe Gottes, der in dieser Stunde aus ihm heraus strahlt und strömt, in der Stunde seiner menschlichen, seiner leiblichen Zerstörung. Aber sein Geist und seine Seele sind unzerstörbar. Es kommt in Klarheit und Reinheit heraus, und zwar in einer Weise, dass selbst der Hauptmann unter dem Kreuz, so wird ja berichtet, gesagt hat, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. In dieser Haltung kann kein Mensch aus sich heraus sterben. Das ist reine Liebe Gottes, die uns hier entgegenstrebt. Kein Wort des Fluches, kein Wort des Hasses oder der Vergeltung, kein Wort der Enttäuschung, sondern nur reines Gebet und liebende Hingabe. Jesus lebt niemals exklusiv, also ausschließlich. Alles, was Jesus tut, hat Öffentlichkeitscharakter, ist exemplarisch, beispielhaft für uns. Das ist auch ein Wortspiel, das ich Ihnen anempfehle, weil ich denke, das ist sehr wichtig für unser christliches Leben. Nichts von dem, was wir tun, soll exklusiv sein, sondern alles muss exemplarisch sein. Nichts soll abgeschottet sein, geheimbündlerisch, sondern alles muss im Licht der Liebe Gottes auch gläsern und durchsichtig, transparent für andere werden. Nicht einmal die Stunden des innigsten Gebetes, die Jesus mit seinem Vater verbunden hat, wenn er Nächte hindurch auf den Bergen gebetet hat. Nicht einmal diese Zeiten waren exklusiv, sondern das Evangelium berichtet sogar davon, weil wahrscheinlich die Jünger selber heimlich hinter ihm hergelaufen sind und ihn beobachtet haben, voller Erstaunen und voller Hochachtung. Mein Gott, zu welcher Tiefe ist dieser Jesus in der Lage, im Gebet der Hingabe zu seinem Vater. Sie haben ihn beobachtet in diesen heiligsten, in diesen eigentlich verborgensten Stunden des Lebens Jesu. Aber nichts ist exklusiv, sondern auch das hat exemplarischen Wert für uns. Und alles, was wir an Jesus ablesen können, auch in diesem Gleichnis vom Feigenbaum, so wie der Winzer, also Jesus sich da müht um diesen fruchtlosen Baum, das ist exemplarisch. Bei der Fußwaschung wird es sogar deutlich ausgedrückt, wenn Jesus sagt, ich habe euch nur ein Zeichen gegeben, tut ihr einander, was ich an euch getan habe. So können wir das auch hier ansetzen, wenn Jesus diese Geduld entwickelt mit dem Fruchtlosen, mit dem, der vielleicht im Stolz nur um sich selbst kreist oder der aus welchem Grund auch immer keine Früchte hervorbringt oder weil es einfach nur Wildwuchs ist im edlen Garten der Seele oder dieser Welt. Wenn Jesus diese unendliche Geduld hat und sagt, Vater, gib ihm dies eine Jahr noch die Chance, komm, einen Versuch haben wir noch. Und das als fortdauerndes Bild, dann ist das für uns eine Aufforderung, weil es ja exemplarisch ist, für uns beispielhaft. Habt auch ihr diese Geduld miteinander, mit den Fehlern und Schwächen der anderen. Auch mit den Fehlern, die du bei dir selbst entdeckst. Auch mit dem, was du in dir gar nicht annehmen kannst, was vielleicht diesem Wildwuchs eher entspräche. Hab Geduld mit dir selbst, hab Geduld mit den Menschen. Und in dieser ständigen Hinwendung zur Liebe Christi, vor allen Dingen am Kreuz, und in der Eucharistie, wo das ja dann fruchtbar wird für uns. Aus diesen Quellen schöpfen wir dann die Kraft, die Hoffnung niemals aufzugeben. So wie Maria unter dem Kreuz steht und auf Jesus schaut, sie hat keine Perspektive, sie weiß nicht, was da geschieht. Aber sie hört nicht auf zu glauben, dass Gott einen Weg über diese Unmöglichkeit und über dieses grausame Ende hinaus weiß. Sie weiß, Gott hat eine Verheißung gegeben, es wird einen Weg geben. Dieses vertrauensvolle Glauben der Mutter Gottes kann uns auch eine Hilfe sein, um auf menschliche Weise zu lernen, das, was Jesus uns lehrt. Diese Geduld zu haben und diesen tiefen Glauben, nein, es ist nicht zu spät, es ist niemals zu spät. Kind Gottes, du sollst deine Chance haben. So kann auch aus einem Schläger, der Menschen umgebracht hat, plötzlich ein Mensch sein, ein Mensch werden, der von der Liebe Christi berührt wird und der jetzt mittlerweile Theologie studiert, um Pfarrer zu werden. Gott gibt die Hoffnung niemals auf. Gott gibt uns in Christus immer wieder die neue Chance. Und das ist es, was auch wir einander entgegenbringen müssen, weil es ja exemplarisch ist. Auch das wäre dieser Frucht entsprechend, zu werden wie Jesus, die Hoffnung nicht aufzugeben. Ist das etwa mit einem Ehepartner, wenn er gesagt bekommt oder erfährt vom anderen, dass er fremdgegangen ist, dass er ihn oder sie betrogen hat? Bist du bereit, das zu verzeihen, auch wenn es menschlich nicht gelingt? Gib die Hoffnung nicht auf. Gib ihm, gib ihr eine neue Chance. Sag nicht, das hätte nicht passieren dürfen, das ist nie wieder gut zu machen. Das gibt es bei Gott nicht. Bei Gott gibt es immer wieder die Chance des Neuanfangs, immer wieder das neue Bemühen, sich hinzuwenden, umzukehren, neu anzufangen. Das setzt eine unglaubliche Freiheit voraus und auch frei. Diese Freiheit wird größer in dir, wenn du zu dieser geduldigen und barmherzigen Liebe Gottes bereit sein wirst. Also selbst mit dem Verbrecher, selbst mit dem Verbrechen Geduld entwickeln. Hab Geduld, gib ihm eine Chance. Und durch deine Geduld setzt du ein Zeichen der Liebe, an dem der andere vielleicht viel stärker zum Nachdenken kommt, als wenn du ihn abstrafst. Weil diese Liebe ja fast beschämend ist. Eine Liebe, von der ich mir plötzlich bewusst werde, ich habe sie ja gar nicht verdient und ich erhalte sie trotzdem. Das liebende Antlitz Jesu schaut dich an. Ganz tief in deine Seele hinein, auch wenn du dir gerade in dem Augenblick einer Sünde bewusst geworden bist. Diese Liebe Gottes hört niemals auf, dich anzustrahlen, weil diese Liebe Gottes sich selber treu bleibt und erst dann Erfüllung findet, wenn du, Kind Gottes, korrespondierst und heimfindest zu dieser Liebe, die dich in die Lage versetzt, diese Liebe dann eben wiederum zu verkörpern. Ein weiteres Bild von einer Frucht. Wir lesen bei der Erschaffung der Menschheit vom Baum der Erkenntnis. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, der mitten im Paradies steht. Adam und Eva. Die Frühzeit, die Frühgeschichte der Menschheit vielleicht. So könnte man es bezeichnen. Leben symbiotisch mit Gott. Nichts an der Liebe Gottes ist in Frage gestellt, aber als die Menschheitsgeschichte dann sozusagen in die Pubertätsphase gerät, da kommt natürlich das auf, was wir in der Pubertät jedes Menschen erkennen. Auf einmal wird die Liebe und die Wahrheit, die sie von den Eltern erfahren, in Frage gestellt. Auf einmal fängt man an, dagegen aufzubegehren. Bei Adam und Eva, auf einmal rückt dieser Baum des Lebens in den Mittelpunkt des Interesses. Warum also hat Gott verboten, von diesem Baum zu essen? Und in diese Skepsis hinein kommt der Satan. Und zerstört im Grunde diese Liebe und dieses tiefe Vertrauen der frühen Menschheitsgeschichte in Adam und Eva verkörpert. Das Vertrauen zu Gott bricht. Es bekommt einen Bruch und die Frucht davon ist, dass sie eben sterblich werden, dass sie das Paradies verlassen müssen. Die Frucht dieses Baumes, was ist das? Die Erkenntnis von Gut und Böse, die Erkenntnis des Lebens. Die Geheimnisse, die in Gott verborgen sind. In der Frühgeschichte der Menschheit hat Gott eben gefügt, dass diese Frucht der Erkenntnis dem Menschen noch nicht zusteht. Er kann sie nicht vertragen. Sie ist für ihn unverdaulich. Und wenn die Menschheit, also in Adam und Eva, sich vorzeitig sozusagen dieses Recht herausbrechen und vom Baum der Erkenntnis essen, dann führt es genau zum Gegenteil. Und der Widersacher hat sein Ziel erreicht und lacht. Das Ziel des Widersachers ist immer, uns aus der Liebe Gottes herauszureißen. Und die Liebe Gottes drängt sich niemals auf, aber sie ist ständig präsent. Und sie lässt Adam und Eva auch nicht allein, als sie dann das Paradies verlassen müssen. Die Liebe Gottes begleitet die Menschheit in ihrer Geschichte immer weiter. Zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt der Geschichte hat Gott gefügt, jetzt ist die Menschheit reif genug und erwachsen genug, um alles zu erfahren, was man über Gott nur jemals wissen kann. Jesus sagt zu seinen Aposteln, ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, damit ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass diese Frucht bleibt. Jesus also verstärkt diesen Gedanken, ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde, sondern ich habe euch jetzt alles mitgeteilt, was ihr über Gott jemals wissen könnt und wissen müsst. Die Höhe sozusagen der Informationen über Gott haben wir in Jesus. Jesus selber ist also das, was Adam und Eva sich an Erkenntnis aus dem Baum des Lebens herausbrechen wollten, es aber unzeitgemäß versucht haben und dadurch als Frucht den Tod gefunden haben und nicht das Leben. Nachdem die Zeit also erfüllt ist und Jesus gekommen ist, um uns die volle Wahrheit über Gott zu vermitteln und alles zu sagen, was wir über das Heil der Welt und über Gott überhaupt wissen müssen und jemals wissen können. Jesus selber, der uns diese Wahrheit bringt, wird selber zur Frucht des Baums des Lebens. Das Kreuz wird jetzt zum Baum des Lebens, zum Baum der Erkenntnis. Zu dem Baum, nach dem die Menschheit immer schon ausgestreckt hat und Ausschau gehalten hat. Die Erkenntnis Gottes in Jesus Christus am Kreuz. Und er selber wird Frucht dieses Baumes. Das Weizenkorn, das stirbt, um reiche Frucht zu bringen. Das ist die Stunde unseres Heils. In ihm haben wir die volle Erkenntnis über die Liebe Gottes, die uns jemals durchdringen kann. Die Höchstform der Liebe Gottes, die uns jemals durchdringen kann und die uns zum Heile führt. Wenn wir uns denn ihr öffnen. Aber jetzt scheint es so zu sein, wie es oft so ist bei den Menschen. Das, was verboten ist, hat einen größeren Reiz in dem Augenblick, wo es erlaubt wird. In Jesus Christus ist ja die Frucht vom Baum der Erkenntnis für uns verfügbar. Jetzt sollen wir sie sogar essen. Da verweigert sich die Menschheit in ihrem eigenen Stolz wiederum und sagt, nö, diese Frucht haben wir nicht gemeint. Das wollen wir nicht. Wir wollen Erkenntnis auf eigene Faust. Interessant ist, dass das Zeichen für Apple, den größten Computerhersteller, eben dieser angebissene Apfel ist. Die Frucht vom Baum der Erkenntnis. Stolz der Menschheit. Wir brauchen diesen Jesus nicht, sagt der Stolz der Menschheit. Wir haben alle Möglichkeiten, auf technische und auf computertechnische Art und Weise das volle Wissen der Welt und der Menschheit zu erlangen. Es wird also mit der Frucht des Hochmutes der Menschen, mit der Ursünde, also mit der Erbsünde des Menschen, wird in diesem Zeichen Reklame gemacht. Jesus Christus ist so ganz anders. Er gibt sich selbst, damit wir das Leben finden. Er, die Frucht vom Baum der Erkenntnis, vom Baum des Lebens. Auch dieses Bild des gekreuzigten Heilandes möchte ich mit hineinnehmen in das Bild vom Feigenbaum im Weinfeld. Christus ist nicht nur der Gärtner, der sich müht, damit wir endlich zu dieser erforderten Frucht finden, hin zum Leben finden, zur Fülle des Lebens. Und er ist nicht nur der Anwalt, der uns Aufschub erwirkt, sozusagen vor dem Prozess, sondern er ist auch der, der sich selber zum Strafgefangenen macht und der unsere Sünden auf sich lädt, sich hingibt, aber dennoch ganz Liebe bleibt, um uns auf diese Weise zu erlösen und hin zum Vater zu bringen. Die Früchte, die die Menschheit also aus sich nicht bringt, die bringt der Sohn Gottes selbst. Er wird sozusagen zum Unterpfand des ewigen Lebens, zur Frucht dieses Baumes. O Jesus Christus, welch wunderbare Liebestat hast du an uns vollbracht in deiner Hingabe. In deiner liebenden Hingabe für uns. Danke, Herr, dass wir uns jederzeit und immer wieder neu nach dir ausstrecken dürfen. Dass du diese Geduld hast mit allem, was wildwüchsig und was widerspenstig in uns ist, was die Frucht verweigert oder was sich sogar nach verbotenen und falschen Früchten ausstreckt, die das Leben kosten und nicht das Leben bringen. Danke, Herr, dass du diese Geduld mit uns hast und dass du uns immer wieder auch die Erkenntnis gibst, in dir Frieden und Heil zu finden. Danke, Jesus. Amen.